Barbara Ehrenreich. Wollen wir ewig leben? Die Wellness-Epidemie, die Gewissheit des Todes und unsere Illusion von Kontrolle. Eigentlich sollten wir doch wissen, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Doch treten wir einmal einen Schritt zurück und betrachten unsere Gesellschaft von außen, dann sieht es fast so aus, als täten wir alles dafür, diese Tatsache zu verleugnen. Doch wieso bemühen wir uns so krampfhaft, dem Unvermeidlichen aus dem Weg zu gehen? Warum versuchen wir das Leben auf Teufel komm raus immer noch weiter zu verlängern, während wir uns doch eigentlich lieber darum bemühen sollten, besser zu leben? Barbara Ehrenreich trieb diese Frage so um, dass sie gleich einen ganzen Essay darüber verfasste. Ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen, soziologischen Trends und Interviews mit Wissenschaftlern erkundet sie, wieso wir so sehr von Gesundheit und Jugend besessen sind. Und wo sie schon einmal dabei ist, fühlt sie auch gleich noch einigen Gesundheitsmythen auf den Zahn. Blink Nummer 1. Vorsorgeuntersuchungen im Alter dienen weniger dem Patienten als den Profitinteressen von Ärzten und Pharmakonzernen. Seit einiger Zeit schon handelt die Autorin gegen das bessere Wissen der Medizin. Obwohl sie krankenversichert und zum Erscheinen des Buches 76 Jahre alt ist, hat sie damit aufgehört, sich vorsorglich untersuchen zu lassen. Das bedeutet, sie verzichtet freiwillig auf Abstriche, Krebsvorsorgeuntersuchungen und sonstige jährliche Check-ups, die einen Großteil der über 70-jährigen Menschen für unabdingbar halten. Wie kommt sie zu dieser durchaus kontroversen Haltung? Ehrenreich plädiert dafür, das Alter so gut es geht zu genießen und sich selbst nicht mit unnötigen Tests zu quälen. Viele der Untersuchungen sind nicht nur invasiv und ziehen qualvolle Eingriffe nach sich. Falsche Ergebnisse schüren auch unbegründete Ängste. So erging es jedenfalls der Autorin. Wochenlang litt Ehrenreich unter Angstzuständen, nachdem sie bei einer routinemäßigen Brustkrebsvorsorge einen falsch positiven Befund erhielt. Sie war deswegen so aufgewühlt, dass sie in einer Verkehrskontrolle sogar einen Strafzettel für unkonzentriertes Fahren kassierte. Erst Wochen später klärte sich die Fehldiagnose auf. Doch die Erfahrung brachte sie zum Nachdenken. Ehrenreich beschloss, zukünftig auf Mammografien zu verzichten. Ist es nicht ohnehin besser, den natürlichen Lauf der Dinge zu akzeptieren, anstatt die letzten Jahre seines Lebens mit schwerwiegenden und vielleicht sogar unnötigen Therapien zu vergeuden? Denn was soll all die Vorsorge im hohen Alter? Haben wir vergessen, dass der Tod unausweichlich ist? Das Beispiel einer 100-jährigen Frau, der man eine Mammographie verordnete, schockierte Ehrenreich besonders. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass Ärzte über 75-jährigen Frauen andauernd solche Vorsorgeuntersuchungen anbieten? Ein Grund dafür ist schlicht, dass Ärzte, Krankenhäuser und Pharmakonzerne von den vielen Tests profitieren. Jedenfalls quetschen sie mehr oder weniger gesunde Patienten oft regelrecht aus, denn bei all den Untersuchungen muss beinahe zwangsläufig irgendetwas entdeckt werden. Doch Patienten leiden unter dieser Tortur, die einem Teufelskreis gleicht. Je mehr Tests veranlasst werden und umso mehr Ergebnisse sich anhäufen, desto häufiger muss nachuntersucht werden. Bei einer Ultraschalluntersuchung, die hauptsächlich dazu da ist, Tumore und Kopfverletzungen aufzudecken, kommt beinahe immer etwas heraus. Moderne Techniken wie diese führen also zu mehr Ergebnissen, die dann wiederum mit neuen Tests be- oder widerlegt werden müssen und im Zweifelsfall mit überflüssigen Medikamenten behandelt werden. Und wer profitiert von diesem Kreislauf? Richtig, Krankenhäuser und Pharmakonzerne. Blink Nummer 2. Moderne Entbindungen sind alles andere als sicher und dabei auch noch beschämend für die Frauen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie ritualisiert so ein Arztbesuch eigentlich abläuft? Der Arzt ist der Heiler mit der Maske. Er dirigiert den Patienten in Richtung der Liege und befiehlt ihm, sich auszuziehen. Dann ringt er ihm die Beichte ab. Rauchen Sie? Nehmen Sie Drogen? Klar, viele persönliche Fragen und unangenehme Tests lassen sich nicht vermeiden. Doch kann es nicht auch sein, dass viele Aspekte dieses Rituals nur dazu dienen, den Status des Arztes zu untermauern? Sehen wir uns einmal an, wie sehr der Vorgang der Geburt von solchen Ritualen geprägt ist. Mitte des 20. Jahrhunderts war es in den USA beispielsweise üblich, Frauen während der Geburt stark zu betäuben oder gar unter Vollnarkose zu setzen. Dadurch waren die Frauen nicht mehr in der Lage, ihr Kind aus eigener Kraft zu gebären, weshalb oft Zangen zum Einsatz kamen. Doch damit nicht genug. Man verpasste Frauen auch unnötige Einläufe und ermahnte sie, ihre Schamhaare zu rasieren. Man zwang sie, mit angehobenen Knien ihre Beine zu spreizen, und es kam sogar regelmäßig zu Verstümmelungen weiblicher Genitalien. Dabei waren diese Methoden weniger dazu da, Mutter und Kind den Geburtsvorgang zu erleichtern. Vielmehr dienten sie dazu, gebärende Frauen zu demütigen. Zangen konnten beispielsweise zu schweren Kopfverletzungen bei den Neugeborenen führen. Durch Schamhaarrasuren riskierten Ärzte unnötige Infektionen. Und die Gebärposition, in die man die Frauen zwang, barg unter allen Positionen das größte Risiko. Da diese Methoden medizinisch gesehen nutzlos waren, drängt sich der Schluss auf, dass sie vor allem dazu dienten, Frauen zu erniedrigen. Einläufe und Rasuren sollten Frauen daran erinnern, dass sie unrein sind. Und sowohl die Betäubung als auch die ausgelieferte Liegeposition suggerieren, dass die Frau nicht mehr als eine Geburtsmaschine ist. Um die Wahrheit also klar und deutlich auszusprechen, diese Gebärmethoden sind Teil eines patriarchalischen Rituals, in dem der meist männliche Arzt über seine weibliche Patientin herrscht. Blink Nummer 3. Viele Krebsvorsorgeuntersuchungen sind unnützer und traumatischer, als man denkt. Allein im Jahr 2015 kosteten ärztliche Untersuchungen die US-amerikanischen Krankenkassen 10 Milliarden Dollar. Ob dieses Ausmaß gerechtfertigt ist, darüber lässt sich streiten. Natürlich sind Untersuchungen wichtig für den Erhalt unserer Gesundheit. Durch sie können wir Krankheiten frühzeitig erkennen und behandeln. Eine Menge dieser Untersuchungen sind allerdings unnötig oder können sogar gefährlich werden. Gerade von Brustkrebs- und Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchungen erwarten wir uns zu viel. Aller Wahrscheinlichkeit nach retten sie weniger Leben, als man uns glauben machen will. Wirklich nachgewiesen werden konnte ihr Nutzen bisher jedenfalls nicht. Zwar behauptet die größte Brustkrebsorganisation der USA, die Susan G. Komen Foundation, Mammographien seien an einem steilen Rückgang der Todesfälle 5 Jahre nach der ersten Diagnose beteiligt. Überraschenderweise konnte dieser Effekt bisher jedoch in keiner einzigen Studie nachgewiesen werden. Dasselbe gilt für die Vorsorge gegen Prostatakrebs. Auch hier deutet bisher keine Studie darauf hin, dass Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich zu einer geringeren Anzahl tödlicher Verläufe führten. Eine im Jahr 2014 an der UCLA durchgeführte Studie zeigte sogar, dass Vorsorgeuntersuchungen gegen Prostatakrebs zu unnötigen Behandlungen führen können, selbst wenn sie erfolgreich Krebszellen im Körper nachweisen. So war es bei fast jedem zweiten Mann über 66 Jahren unwahrscheinlich, dass der Krebs bis zum Ende seines Lebens überhaupt zum Problem werden würde. Mit anderen Worten, viele der Männer wurden aufgrund der Vorsorgeuntersuchung wegen Tumoren behandelt, die bis zum Ende ihres Lebens überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt hätten. Krebsvorsorge kann also durchaus kontraproduktiv sein. Oft schürt sie nur Ängste und führt zu schmerzhaften und überflüssigen Behandlungen. Gerade für Frauen können Untersuchungen sogar zu einem traumatischen Erlebnis werden. Gynäkologische Voruntersuchungen, bei denen der Arzt die Brüste und Genitalien der Frau untersucht, sind beispielsweise kaum von sexuellen Handlungen zu unterscheiden. Die ganze Untersuchung besteht quasi nur aus intimen Berührungen des Arztes. Eine Bekannte der Autorin war nach einer solchen Behandlung so traumatisiert, dass sie seitdem jedes Mal ein angstlösendes Medikament einnehmen muss, bevor sie ihren Gynäkologen aufsucht. Blink Nummer 4. Wir treiben nicht nur aus gesundheitlichen Gründen Sport. Die westliche Gesellschaft ist vom Thema Gesundheit regelrecht besessen. US-Amerikaner geben beispielsweise jährlich rund 26 Milliarden Dollar für Fitnessstudios und sonstige Gesundheitsclubs aus. Doch treiben wir allein aus gesundheitlichen Motiven so viel Sport? Oder gibt es dafür vielleicht noch einen anderen, weniger noblen Grund? Dass unsere westliche Welt so fixiert auf Fitness ist, hängt auch mit unseren Werten zusammen. Seit den 1980er Jahren dreht sich das Leben im Westen immer stärker um Konkurrenz. Das Motto lautet: Jeder sorgt für sich selbst. So scheint es kein Zufall, dass der gesellschaftliche Fitnesswahn in eben jener Dekade begann. Gerade in den letzten Jahrzehnten mussten wir mit ansehen, wie die Mittelklasse zunehmend ausgehöhlt wurde. Ebenso verschwanden viele traditionelle Jobs und generell kann heutzutage niemand mehr davon ausgehen, dass er sein ganzes Leben lang in ein und demselben Beruf arbeiten wird. Das alles sorgt für Unsicherheit. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch im Verhalten der Menschen wider. Jährliche Umfragen, die man mit Studierenden der UCLA durchführte, zeigten zum Beispiel, dass die Befragten sich mit zunehmendem ökonomischen Druck weniger sozial und altruistisch verhielten. Besonders in den Jahren zwischen 1970 und 1987 nahm der Sinn für uneigennützige Taten ab. War das der Beginn eines Zeitalters des Egoismus? Jedenfalls erfreuten sich zeitgleich Fitnessstudios und gestählte Körper immer größerer Beliebtheit. Es ergibt ja auch Sinn, dass eine so wettbewerbsorientierte Gesellschaft Menschen idealisiert, die aussehen wie Kämpfer. Es geht ja ums Überleben. Ein weiterer Grund, weshalb wir so bereitwillig ins Fitnessstudio gehen, ist, dass wir dadurch zeigen können, wer wir sind. Ein gesunder, durchtrainierter Körper ist längst zum Erkennungsmerkmal der Mittelklasse geworden. Denn wer sich um seine Gesundheit kümmert, strahlt damit in gewisser Weise Wohlstand aus. Man signalisiert: Hey, schaut her, mir geht's blendend. Dasselbe gilt für die Ernährung. Nicht umsonst sind Instagram und Modezeitschriften voll von durchtrainierten Menschen und gesundem Bio-Essen. Doch das Spiel funktioniert natürlich auch in umgekehrter Richtung. Vor der Glotze Bier trinken und Chips futtern ist heute in den Augen vieler das Sinnbild für Unterschicht. Blink Nummer 5. Moderne Technologien sind Gift für unsere Aufmerksamkeit. Nur allzu gerne reden wir uns ein, dass wir die Zügel unseres Lebens selbst in der Hand halten. Doch dabei überschätzen wir maßlos unsere Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Mag es uns auch manchmal so vorkommen, als sei unser Gehirn eine Art Fernsteuerung, mit der wir unseren Körper lenken, so ist die Sache doch um einiges komplizierter. Das sehen wir allein schon daran, in welchem Ausmaß moderne Technologien mittlerweile uns kontrollieren. Experten stimmen darin überein, dass unsere Konzentrationsfähigkeit und die unserer Kinder in den letzten 10 Jahren rapide abgenommen hat. Auch eine von Microsoft gesponserte Studie aus dem Jahr 2015 bestätigt diesen Befund. Während sich die Aufmerksamkeitsspanne eines Erwachsenen im Jahr 2003 durchschnittlich noch auf 12 Sekunden belief, waren es 2015 nur noch 8. Damit ist unsere Konzentration schlechter als die eines Goldfisches. Diese kognitive Krise führte unter anderem dazu, dass bestimmte aufputschende Medikamente, wie beispielsweise Adderall oder Ritalin, immer häufiger verschrieben werden. Sie werden hauptsächlich zur Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS und ADHS eingesetzt. Beängstigend dabei ist, dass genau diese Aufmerksamkeitsdefizite die bei Kindern am häufigsten diagnostizierten Störungen sind. Asthma einmal ausgenommen. Doch was hat all das mit modernen Technologien zu tun? Neurowissenschaftler fanden heraus, dass Tablets, Smartphones, Social Media und Co. uns nicht nur abhängig machen, sie verändern auch messbar unsere Hirnstruktur. Wegen ihnen fällt es uns schwerer, konzentriert zu bleiben, und wer diese Geräte häufig nutzt, schläft auch anders. Neurowissenschaftler halten die Angewohnheit, ständig zwischen 2 oder mehr Aufgaben hin und her zu springen, für äußerst schädlich. Doch die sozialen Medien und das Internet im Allgemeinen laden uns geradezu ein, genau das zu tun. So klicken wir uns von einem Link zum nächsten, springen von Facebook zu Twitter, zu Instagram und immer so weiter. Dieses Verhalten zerstört aber dummerweise eben jene Hirnstrukturen, die es uns ermöglichen, langen, zusammenhängenden Gedankengängen zu folgen. Blink Nummer 6. Wir müssen wieder lernen, das Altern zu schätzen. Ach ja, früher war doch alles besser, oder nicht? Nein, nicht alles, aber einiges schon. Wenn wir uns zum Beispiel ansehen, wie wir heutzutage mit dem Altern umgehen, müssen wir uns schon fragen, was eigentlich schiefläuft mit uns. Früher durfte man sich noch auf den wohlverdienten Ruhestand freuen. Und heute? Ist es nicht so, dass wir das Altern in unserer westlichen Gesellschaft immer mehr verteufeln? Am liebsten würden wir das Älterwerden sogar ganz abschaffen und stattdessen einfach für immer jung bleiben. Wir halten es beispielsweise für vollkommen normal, unseren über 50-Jährigen einzuimpfen, sich fit zu halten und am besten täglich zu trainieren. Von der andauernd und auf allen Kanälen ausgesendeten Message, sich um Himmels Willen gesund zu ernähren, mal ganz zu schweigen. All das geschieht natürlich nur im Sinne eines erfolgreichen Alterns. Doch wenn man es genau betrachtet, zeigen wir so eigentlich nur, wie sehr wir das Altern verachten. Und als ob es nicht schon traurig genug wäre, seinen Lebensabend im Fitnessstudio zu verbringen, empfehlen Ernährungswissenschaftler nun auch noch kalorienreduzierte Diäten, die das Altern angeblich verlangsamen. Sollten wir uns stattdessen nicht lieber fragen, ob wir wirklich so leben wollen? Ist ein völlig durchoptimiertes Leben, in dem wir uns selbst im Alter noch zum Hungern zwingen, nur um den Tod eventuell ein kleines bisschen hinauszuzögern, überhaupt lebenswert? Die Autorin verneint diese Frage entschieden. In ihren Augen versagt unsere Obsession mit der Jugend uns vielmehr die Freuden eines wohlverdienten Ruhestands. Sowieso scheinen wir eine falsche Vorstellung vom Alter zu haben. Denn alt zu sein bedeutet nicht automatisch Langeweile gepaart mit Wehwehchen. Ganz im Gegenteil berichten viele Menschen davon, wie erfüllend das Alter sein kann. Die Autorin Betty Friedan schreibt beispielsweise darüber, wie angenehm es ist, im Alter authentischer zu sein und weniger auf das geben zu können, was andere über einen denken. Die Feministin Lynn Sigel ist sogar überzeugt davon, dass viele Künstler gerade im Alter ihre besten Werke produzieren. Das waren die Blinks zu »Wollen wir ewig leben« von Barbara Ehrenreich. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Selbst im hohen Alter erinnert man uns noch daran, dass wir gesundheitlich vorsorgen sollen. Doch viele dieser Vorsorgeuntersuchungen sind nicht nur teuer und zeitaufwendig, sie sind darüber hinaus auch unnötig. Denn bei vielen Krebsvorsorgeuntersuchungen wurde der Nutzen bis heute nicht eindeutig nachgewiesen. Das hält viele Ärzte jedoch nicht davon ab, uns diese Untersuchungen dennoch aufzuschwatzen. Dass wir selbst im hohen Alter noch vorsorgen sollen, liegt aber auch daran, dass unsere Gesellschaft das Altern immer geringer schätzt. Die Folge ist, dass wir uns selbst einen entspannten Lebensabend versagen, weil wir glauben, das Alter mit Hilfe von ein paar Fitness- und Diätprogrammen noch ein wenig aufschieben zu müssen. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Wollen wir ewig leben?« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.